Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zur 93. Folge mit dem Thema historische Rebsorten. Das ist eine Rebsortenfolge, die kennt ihr bereits. Und falls nicht, könnt ihr nochmal im Feed zurückscrollen bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir haben schon manche Rebsorte besprochen, zum Beispiel auch den Riesling. Heute aber geht es um historische Rebsorten, das heißt Rebsorten, die aus der Vergangenheit stammen und die wiederentdeckt wurden. Ein ganz, ganz spannendes Thema, was euch aber Herr Ulrich Martin, den ich im Interview hatte, viel besser erklären kann, denn er begleitet dieses Projekt mit seiner Rebschule und es ist wirklich ein sehr spannendes Projekt, auf das ich mich sehr freue, denn hier hat man die einzigartige Möglichkeit, Weine aus der Vergangenheit zu probieren, mal was ganz anderes. Und wenn ihr bis erfahrt ihr auch, wie ihr an diese Weine kommen könnt. Wir haben nämlich ein ganz besonderes Paket mit Preisrabatt für euch geschnürt. Bleibt bis zum Ende dran, dann wisst ihr, wo und wie ihr das bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. An alle Zuhörer, wir sind hier im Wonnegau, im schönen Grundheim und mir gegenüber sitzt der Herr Martin von der Rebschule Martin. Herr Martin, danke, dass ich heute hier sitzen darf, bei Ihnen sogar im Wohnhaus. Stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer Sie sind und vielleicht auch, warum Sie mich eingeladen haben.
Ja, hallo Herr Eismann, hallo liebe Zuhörer. Ich habe Sie gerne hier einladen wollen und es freut mich auch, dass Sie heute gekommen sind, um Ihnen und Ihren Zuhörern etwas über historische Rebsorten zu erklären und zu erzählen.
Und spannend, historische Rebsorten, das ist gleich so ein Begriff, das klingt schon ein bisschen mystisch, das klingt voller Tradition. Bevor wir da hingehen, noch vielleicht kurz, Sie sind eigentlich vom Beruf her Rebveredler. Ja. Ich glaube, das haben wir im Vorgespräch auch schon geklärt, dass viele meiner Zuhörer, glaube ich, im Wein interessiert sind, aber vielleicht nicht so ganz in der Materie. Vielleicht nur kurz erklären, was ein Rebveredler macht.
Ja, also normalerweise beginnt die Geschichte des Weines mit den Trauben am Weinstock. Also da beginnt der Winzer seine Geschichte. Alles, was vorne dran ist, das bin ich. Das bedeutet, bevor ein Winzer Trauben ernten kann, muss er einen Weinstock pflanzen und dazu muss er zu mir in meine Rebschule kommen. In der Rebschule wird nichts gelehrt, sondern eine Rebschule ist eine Baumschule nur für Weinreben. Mhm. Wir vermehren hier Weinreben unterschiedlicher Sorten, so wie es der Weinbau bzw. der Winzer wünscht. Das ist mein eigentliches Tun das Jahr über. Nebenbei bewirtschafte ich 11 Hektar Weinberge. Mhm. Sie dienen als Muttergarten. Das heißt, um Reben erzeugen zu können, brauche ich Knospen. Mhm. Und diese Knospen ernte ich von einer Mutterpflanze. Und diese Mutterpflanzen sehen aus wie ein ganzer Weinberg, unterscheidet sich nichts von anderen Weinbergen, nur dass die von der Behörde und von den Züchtern extra kontrolliert werden. Okay. Und aus diesen Muttergärten entstehen neue Weinreben und nebenbei tragen diese Mutterpflanzen auch Trauben. Mhm. Und diese Trauben werden dann auch beerntet von mir. Und für die wirklich spannenden alten historischen Rebsorten habe ich eine Partnerschaft mit einigen Winzern, die dann diese Trauben zu Wein machen.
Schön, super Überleitung. Jetzt kommen wir dann gleich schon zu den historischen Rebsorten. Das eigentliche Projekt, weswegen Sie mich eingeladen haben. Wir haben auch ein paar Flaschen hier auf dem Tisch stehen. Dazu können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, was da so draufsteht. Denn das ist, glaube ich, für viele Hörer auch interessant. Da sind Zahlen drauf, das sieht ein bisschen andersartig aus, aber sehr spannend. Worum handelt es sich bei dem Projekt historische Rebsorten?
Bei dem Projekt historischen Rebsorten muss man das ein bisschen unterscheiden. Es ist zum einen ein erklärender Begriff, historische Rebsorten, also es geht um Rebsorten. Und es geht hierbei um alte Rebsorten. Genau genommen aber auch, und deshalb nennen wir sie historische Rebsorten, weil sie historisch erforscht werden. Dann stellt historische Rebsorten auch ein Projekt dar. Innerhalb dieses Projektes findet man Personen, die sich dafür engagieren, dass diese alten, wiederentdeckten Rebsorten nicht wieder verloren gehen. Mhm. Und als dritten Punkt kann man historische Rebsorten als eine Art Dachmarke sehen. Unter dem Dach befinden sich eine Fülle von Rebsorten, die der Weinverbraucher sich nicht alle merken muss. Er muss sich nur den Begriff historische Rebsorten behalten und dann wird er immer wieder fündig und überrascht von alten, wiederentdeckten Rebsorten und deren Weine. Mhm. Das ist mal zur Struktur.
Sehr gut. Wenn wir uns jetzt dann diesen Begriff nochmal nähern, Sie haben gesagt, das sind historisch erforschte Rebsorten, klingt das sehr wissenschaftlich, vielleicht für den Weinneueinsteiger, der könnte fürchten, dass es dazu ins Detail geht, irgendwelche Geschichtsbücher aufgeklappt werden, man durch sich eine Bibliothek durchlesen müsste, aber das ist wahrscheinlich genau falsch. Was ist denn für einen Weinneuling, was könnte da besonders interessant sein, sich mit alten, erforschten Rebsorten auseinanderzusetzen? Wo liegt da vielleicht die Entdeckungsreise, auf die er sich begeben kann?
Zu Beginn will ich mal noch sagen, ein Weintrinker, der gar nicht so tief in der Materie drin ist, ist zu Beginn, wenn er sich mit historischen Rebsorten beschäftigt, genauso schlau oder genauso dumm wie die Weinwelt selbst, weil es ist gänzlich unbekannt. Mhm. Also auch unser Herr Parker, der die Punkte verteilt, müsste genauso beginnen wie Ihre Zuhörer, sich einen Zugang schaffen. Okay. Das war uns von Anfang an bewusst. Deshalb bieten wir jedem auch einen einfachen Einstieg. Sie müssen sich nicht mit der historischen Erforschung beschäftigen, aber wenn Sie es wollen, finden Sie dafür Informationen. Jede Rebsorte hat sogar nur eine Nummer, Sie können sich die Nummer vielleicht auch merken, aber jede Rebsorte hat auch sogenannten Claim, also wir haben eine ganze kurze Beschreibung, wo man also entsprechend so die ersten Ideen bekommt, was da mit der Sorte zu tun hat. Und ansonsten begibt sich jeder, der sich mit historischen Rebsorten auf historische Rebsorten einlässt, als ein Entdecker. Er geht auf eine empirische Reise zurück, mit dem, dass er seine Nase ins Glas hält, wird er so, kann man schon sagen, ein Archäologe der Weinaromen. Er erschnüffelt etwas, was man zuvor noch nicht riechen und schmecken konnte. Okay. Weil diese alten, wiederentdeckten Rebsorten sind ja unbekannt, sind jetzt wieder entdeckt worden und erstmalig in ihrer jahrtausendalte Geschichte sogar Sortenreihen abgefüllt worden. Mhm. Also insofern, man ist immer ein Neuling, wenn man sich mit historischen Rebsorten beschäftigt. Man kann für sich selbst entscheiden, wie tief will ich einsteigen. Am Schluss gilt nur auch hier, wie beim anderen Wein trinken, der Wein schmeckt mir nicht. Und wer die Zeit und die Muse hat, lauscht einfach den Storys, die diese alten Sorten erzählen. Mhm. Aber man kann einfach nur trinken, einfach nur Spaß haben.
Perfekt. Darum soll es gehen. Wein soll Spaß machen, Wein soll erfahrbar sein. Da bin ich ganz bei Ihnen. Jetzt haben Sie von einer Spurensuche quasi gesprochen. Der Weintrinker wird Archäologe, indem er den Wein riecht, die Aromen riecht. Aber wie sieht es denn mit Ihrer Spurensuche aus? Wie kamen denn Sie und Ihr Kollege, vielleicht können Sie ihn auch noch in den Ring werfen, dazu, diese Weine überhaupt ausfindig zu machen? Denn sie galten scheinbar als fast verloren oder zumindest wurden sie jetzt wieder entdeckt. Wie lief das ab?
Ja, also der Hauptakteur, oder dem wir das alles zu verdanken haben, ist der Andreas Jung. Er ist ein Spezialist, eigentlich Biologe, aber ein Spezialist, was das Erkennen von Sorten, von Rebsorten angeht. Man nennt sowas in der Fachsprache auch ein Ampelograph. Mhm. Er hat die Fähigkeit, über die visuelle Bonitur, also über die Betrachten eines Weinstocks, seinen Blättern, Triebspitzen und so, zu erkennen, um welche Sorte es sich dabei handelt. Und er wurde durch Zufall vor fast 20 Jahren konfrontiert in einem alten, vergessenen Weinberg mit Sorten, die er nicht kannte, obwohl es eigentlich sein Spezialgebiet war. Und so hat es begonnen, dass man später sogar im Rahmen eines Forschungsprojektes vom Bundesministerium initiiert, er sich auf die Suche begab, im deutschsprachigen Raum alte Rebsorten zu finden. Und er fand über 300 Rebsorten. Und das hat natürlich bei mir als Rebfädler irgendwo eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt, weil wir Rebfädler ja immer so ganz spezielle Antennen haben. Wir müssen ja schon so ein bisschen früher erkennen, wo der nächste Weintrend hingeht, damit wir die Pflanzen entsprechend anziehen. Und da bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Und seit jetzt 8, 9 Jahren arbeiten wir zusammen und rekultivieren diese alten Rebsorten wieder. Weil der Fund war manchmal nur ein Rebstock. Irgendwo vom Brandenburg an der Mosel. Überall hat er mal sowas gefunden. Dann hat er mir da die Knospen von diesem Stock gebracht. Mhm. Ich habe sie ihm vermehrt. So sagt man das, kopiert. Mhm. Und so haben wir das aufgebaut. Und über die Jahre hinweg habe ich immer mehr schätzen gelernt, was für einen Wert diese Rebsorten haben, weil sie eine ganz neue genetische Variation bilden. Das ist also das Thema Biodiversität und Nachhaltigkeit ist sehr, sehr stark im Kern dieser Rebsorten drin. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht, diese Rebsorten immer mehr Richtung Vermarktung, Richtung Wein aufzuziehen. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir die Winzer dazu kriegen. Die haben wir jetzt auch schon in dem Projekt mit drin. Also bis zu 40 Winzer, die diese Rebsorten schon anbauen. Und jetzt, deshalb habe ich sie eingeladen, kommt das letzte, das entscheidende Glied zum Tragen. Jetzt müssen wir Leute dafür begeistern, sich mit historischen Rebsorten zu beschäftigen, sie zu trinken, sie lieben zu lernen, damit noch mehr Winzer sie anbauen, damit die Winzer, die schon angebaut haben, noch mehr Weinstöcke pflanzen, damit diese Rebsorten nicht wieder verloren gehen. Ja. Weil das ist die Mission unseres Projektes. Wir wollen diese wiederentdeckte Vielfalt erlebbar machen, weil wir der Überzeugung sind, nur was erlebt und gelebt wird, kann nicht wieder vergessen werden.
Ja, das ist eine sehr spannende Mission. Und schön auch, dass Sie das Wort Mission benutzen, denn das, finde ich, passt sehr gut dazu, was Sie gerade beschrieben haben. Jetzt versetze ich mich mal in die Rolle eines Weintrinkers und ich höre das und ich frage mich ja, okay, aber was ist denn jetzt der Unterschied zum Beispiel zu einer bekannten Rebsorte wie Riesling, wie Chardonnay, wie Pinot Noir? Das sind ja alles Rebsorten, die lang auf dem Markt sind, etabliert sind. Wieso sollte ich jetzt diese historische Rebsorte kennenlernen? Was sind vielleicht Faktoren, die mich daran begeistern können?
Ja, in erster Linie mal der Geschmack. Mhm. Ja, weil würden diese Rebsorten keinen guten Geschmack haben, hätten unsere Vorväter diese Sorte nicht weiter kultiviert. Also wenn man etwas über Jahrtausende hinweg aufrechterhält und weiter kultiviert, muss ja da irgendwas dran sein. Ja, und der Geschmack ist, denke ich, das Spannendste, ja, an diesen Rebsorten, um die auch zu erkunden, zu erforschen. Natürlich gibt es den einen oder anderen Weinfachmann, der sagt, ich kenne alle Chardonnays und alle Riesling dieser Welt, gib mir mal was Neues. Also der ist natürlich dann auf einer ganz anderen Ebene. Für den, der sich grundsätzlich mit Wein beschäftigt, ist es noch ein Findens vielleicht seines eigenen Geschmackes. Vielleicht hat er eine Vorliebe für die eine oder andere Rebsorte. Und das ist ja immer noch von Vorteil, wenn man nicht nur 5 Rebsorten, namhafte Rebsorten, geschmacklich erkundet, sondern jetzt wie hier, wir nochmal eine Tür aufmachen und ganz andere Geschmäcker noch erleben darf. Und darüber hinaus haben diese Rebsorten auch viel zu erzählen. Also es ist ja nicht nur der Geschmack, sondern man will ja auch drüber reden, was man da im Glas hat. Und das ist schon spannend, wenn man das sieht, dass da Rebsorten 8 oder 10.000 Jahre alt sind.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie alt sind so die ältesten Rebsorten, die Sie haben?
Ja, also da reden wir, also die 2 ältesten Rebsorten, ältesten Rebsorten sind meistens blaubeerig. Mhm. Ja, die weißen Sorten sind oft jünger. Mhm. Zuerst ist immer die Wildrebe war blau. Da kommen wir beim Süßschwarz und bei dem Hartblau so an die 8.000 bis 10.000 Jahre zurück. Wahnsinn. Sie sind eine sogenannte F1-Generation. Mhm. Das hat jetzt gar nichts mit Wein zu tun. Da sind wir im Biologischen unterwegs. Das ist die erste Generation Kulturrebe. Also die Eltern von Süßschwarz und Hartblau waren noch Wildreben. Oh ja. Also die, das ist biologisch. Wildreben sind homozygot.
Kenne ich noch irgendwie aus dem Unterricht, da klingelt noch irgendwas.
Ja. Und die Kulturrebe wird immer als heterozygote Rebe bezeichnet. Und das ist sozusagen, wenn hinten verschiedene homozygote Pflanzen sozusagen sich kreuzen, entsteht die erste Linie heterozygote Reben. Und dazu gehören Süßschwarz und Hartblau. Und aus denen heraus sind eine Fülle von anderen Sorten noch entstanden. Sie sind also unsere Urahnen, was die Rebsortenkunde angeht. Mhm. Ne?
Also man geht auch ein bisschen auf Ahnensuche, wenn man sich mit diesen Weinen beschäftigt.
Ja, ja, das ist die Besonderheit von Andreas Jung. Wie gesagt, er ist ein Ampelograf und die Rebsortenkunde, er ist ein Spezialist der Rebsortenkunde. Und da geht es immer darum, auch diese Stammbäume aufzubauen, wer was wie mit wo verwandt ist. Und da gab es in der Vergangenheit leider etliche Fehler, die da gemacht wurden. Da will ich gar nicht näher eingehen, durch Verwechslungen, sogenannte Synonyme und Homonyme. Mhm. Und dann wurden die falsch bestimmt. Und wir stellen fest, oder der Andreas hat diese Gabe, durch diese historische Aufarbeitung, sie sozusagen in einen neuen Kontext zu stellen. Da gibt es also neue Verwandtschaftsgrade. Und das werde ich auch immer gefragt, warum kann man das nicht gleich genetisch analysieren? Kann man nicht. Am Anfang steht immer das Empirische, der scharfe Geist. Die Erkenntnis kann man einen Computer füttern und dann kann ein Computer über eine Genanalyse irgendwelche Zuordnungen machen. Aber Sie müssen dem erst mal sagen, was und wie und wo. Ja. Klar. Und deshalb steht am Anfang sozusagen das Empirische. Mhm. Und das ist diese spezielle Gabe von dem Andreas Jung, die dann also historisch aufzuarbeiten, klimatologisch, Völkerkunde, da kommt alles Völkerwanderung. Weil Weinreben begleitet die Menschheit von Anbeginn,
ja,
seitdem wir sesshaft wurden. Und somit müssen wir, wenn wir verstehen wollen, wo diese Rebsorten herkommen und wer mit wem wo verwandt war, müssen wir uns über unsere eigene Geschichte einmal klar werden. Insofern ist jeder, der sein Näschen ins Glas hält, ein Teil dieser Geschichte, wo diese Rebsorten erzählt. Sie sind mittendrin.
Und wenn ich jetzt mich mit Wein beschäftigen wollen würde oder das gerne mache, müsste ich ja quasi hier anfangen. Oder ja, alles beginnt hiermit.
Ja, 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 weil das, da gibt es also im jetzigen Verständnis des Weinbaus gewisse Bilder, die man sich erliest und aufbaut, die gar nicht so korrekt sind. Zum Beispiel, dass wir heute über diesen Sortenreihenanbau sprechen, den wir ja auch durchspielen, indem wir diese Sortenreihen abfüllen, diese neuen wiederentdeckten Rebsorten, das war nicht üblich. Das ist etwas der Neuzeit. Noch vor 200 Jahren standen die Rebsorten alle durchmischt in einem Weinberg. Mhm. Ja, und dann wurden die zusammen geerntet und das war dann ein Wein. Ja, also dieser Wein bestand dann teilweise aus 30, 40, 50 Sorten. Und noch vor 400 Jahren gab es, durch dass man die so durchmischt angepflanzt hat, auch noch eine Fülle von Rebsorten, die wir heute nicht mehr kennen.
Ja. Ja,
durch den sortenreinen Anbau und durch gewisse Ereignisse haben wir unser Sortiment so dermaßen eingestampft, dass wir da auf 10, 15 Sorten dann draufschauen und meinen, das repräsentiert den Weinbau. Nein. Wenn man so ein paar hundert Jahre zurückgeht, war der Weinbau was ganz anderes. Der wurde ganz anders gehandhabt. Ja, das ist das Thema Mischsatz, was man damals so, ist ja auch durchaus mal einem anderen großes Thema wie in Österreich. Das ist eigentlich über Jahrtausende gepflegt worden. Und jetzt geht es einfach darum, aus dem Vergangenen, den Erkenntnissen, sie ins Neue überzubringen. Und deshalb muss man eigentlich mit diesen alten Rebsorten anfangen, weil aus dem heraus ist der Weinbau entstanden, den wir heute pflegen.
Genau. Und wenn Sie sagen, das Alte muss man jetzt in die Neuzeit bringen,
ja,
wie haben Sie das vor?
Ach, dazu brauchen wir Sie. Wenn wir die historische Aufarbeitung von diesen alten Rebsorten heranziehen, erfahren wir unheimlich viel über die Eigenschaften und Eignungen im Anbau. Mhm. Also wir wissen vieles, was wir den Winzern an die Hand geben können, um zu sagen, den kannst du da oder da anbauen. Was wir zum Beispiel nicht wissen, ist der Geschmack der einzelnen Rebsorte. Mhm. Das können wir nicht, weil die standen ja immer im Verbund.
Ja.
Also, da kommen wir jetzt mal hin, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt die Weinleute, die Weinverbraucher, von mir aus ein Sommelier und Spezialisten, die uns jetzt sozusagen die einzelnen Rebsorten geschmacklich mal beschreiben. Mhm. Und warum? Wenn wir heute darüber nachdenken, neue Cuvées zu machen oder vielleicht mal auch einen neuen Mischsatz anzupflanzen, dann sollte er unter der heutigen Prämisse der Qualitätssteigerung angebaut werden. Und auch die geschmackliche Komponente muss passen. Aber dazu müssen Sie erstmal den Geschmack der einzelnen Rebsorten kennen. Also Sie müssen erstmal wieder analysieren, bevor Sie wieder neues Spiel spielen. Ja. Und das ist das Entscheidende, was wir haben wollen. Wir brauchen den Geschmack, die Geschmackserkenntnisse von diesen Rebsorten. Und dazu brauchen wir die Verbraucher. Also Sie sind da mit dabei. Jeder Verbraucher, der hier historisch Rebsortenwein trinkt, ist Teil des Projektes. Definitiv.
Schön. Ja, das macht, glaube ich, spannend. Also an alle Zuhörer da draußen, durch eure Mithilfe kann hier was Großes auch entstehen und wahrscheinlich auch in eurem Kopf. Ich bin ja immer dafür und sage, trinkt verschiedene Weine, bleibt nicht nur bei einem stehen. Ja, die Weinwelt ist so bunt, so außergewöhnlich, auch wenn es meist nur 15 Sorten sind, wie Sie jetzt so schön zusammengefasst haben, trotzdem auch in der Stilistik so unterschiedlich. Und das macht es doch spannend, sich mal rumzuprobieren. Und da, finde ich, passt eben das Projekt Historische Rebsorten sehr gut auch in diesem Podcast, weil das eigentlich etwas ist, was ich immer in Anführungszeichen predige. Wir haben hier drei Weinflaschen vor uns stehen. Da ist auch zum Beispiel der gelbe Kleinberger dabei. Den habe ich schon zu Hause verkosten können. Sie waren so nett und haben mir ein kleines Paket geschnürt im Vorhinein. Auf der Flasche steht jetzt in Rot die Zahl 456.
Ja.
Das war mir jetzt neu.
Ja.
Ich dachte kurz an eine limitierte Auflage vielleicht. Ja. Oder womit hat sich, was hat es mit diesen Zahlen auf sich, die auf den Flaschen sind?
Ja, genau genommen ist diese Nummer die Ohrmarke des Weines oder dieser Rebsorte. Mhm. Da muss man wissen, wie entsteht das, dass man eine neue Rebsorte oder eine alte neue Rebsorte entdeckt. Zu Beginn hat der Andreas irgendeinen Rebenfund. Ja? Dann kommt er an mit seinen Knospen und diesen Knospen gibt er eine Nummer. Mhm. Das macht jeder Züchter, auch wenn er eine Neuzüchtung macht. Man startet mit der Nummer und macht sich später Gedanken über den Namen. Und das ist diese Nummer. Also wir hatten jahrelang den gelben Kleinberger hier in der Rebschule vermehrt, aber nur unter einer Nummer. Okay. Und das ist, nennen wir in diesem Projekt die Ursprungsnummer. Das ist sozusagen die erste Wahrnehmung als Sorte wieder. Das ist also der erste Punkt. Und das hat aber auch einen anderen Zusammenhang, wer es dann genauer wissen will und es wissenschaftlich ein bisschen hinterfragt, der kann sich auf der Homepage sozusagen dann auch den Ursprungsnachweis runterladen. Und auf dem Ursprungsnachweis, und so beginnen alle wissenschaftliche Ausarbeitungen, steht die Nummer. Die Nummer hat einen Namen bekommen, nennen wir Gelber Kleinberger. Und als allererstes eine Referenz. Weil die Namen, die da draufstehen, sind keine Erfindungen, sondern die beziehen sich im Rahmen der historischen Aufarbeitung auf irgendwelchen Sortenbeschreibungen früherer Ampelographen oder Pomologen, die diese Sorte genauso beschrieben haben und haben dieser Sorte diesen Namen gegeben. Ja, insofern ist das, diese Nummer ist sozusagen der erste Strich und dann geht die Verzweigung hinsichtlich der eigenen Sorte auf. Dann bekommen Sie Erkenntnisse, wie wurde sie noch genannt, welche Eigenschaften hat sie und. Dann haben Sie sozusagen mit dem Ursprungsnachweis so die Identität der Rebsorte. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie zum Beispiel den Grünfränkisch nehmen, da steht jetzt 050. Als die Nummer 050 habe ich die ersten Knospen vermehrt. Aber wenn Sie heute in ein Fachbuch der Literatur, so Rebsortenkundenbuch schauen, dann finden Sie die Rebsorte Grüner Silvaner und als Synonym steht da Grünfränkisch. So, jetzt könnte theoretisch ein Winzer hingehen und könnte Silvaner abfüllen und könnte das Grünfränkisch nennen. Steht ja hier im Buch. Sage ich, nein. Dieser Grünfränkisch, den wir hier mit der Nummer 050 betiteln, hat diesen Ursprungsnachweis. Und das ist genau beschrieben, der Grünfränkisch. Also diese Nummern setzen dann auch oder sind eine Hilfe, dass da nicht wieder zu Verwechslungen kommt, die in der Vergangenheit gang und gäbe war. Also, dass da kein Missbrauch entsteht. Ohrmarke.
Verstehe. Sehr komplex. Ja. Also, und noch Hut ab für diese Arbeit. Das steckt sich ja, Sie sagten ja, seit 8 Jahren sind Sie da dran. Eine Menge Arbeit dahinter. Seit wann haben Sie denn, sind Sie denn so weit, dass Sie sagen, Sie bauen den Wein auch an und machen da auch Wein tatsächlich drauf? Also Sie vinifizieren die Trauben.
Also, das ist so, dass wir vor 8 Jahren uns zusammengetan haben und über das Projekt nachgedacht haben. Dann wurden die ersten Vermehrungen gemacht. Die waren dann oftmals nur in kleiner Stückzahl. Dann mussten wir 1-2 Jahre warten, um nochmal eine größere Vermehrung aufzubauen. Die ältesten Stöcke, die wir heute beernten, sind 6-7 Jahre alt, also relativ jung. Und von da an haben wir am Anfang zu wenig Menge gehabt. Wir haben jetzt bei den Weißweinen die zweite Generation. Da haben wir 2018 den ersten Wein gehabt. Jetzt mit dem 19er, das grünfränkischen 18er grünfränkisch, könnten wir jetzt gegenüberstellen. Bei den Rotweinen ist mit dem 18er Jahrgang das breite Sortiment. Wir hatten davor 2017 2 Rotweinsorten nur. Und 2016 hatte ich ein paar hundert Liter Cuvée. Da waren 5 Sorten drin. Das war der allererste sozusagen Rotwein aus historischen Rebsorten. Also wir gehen jetzt so langsam in etwas größere Mengen hinein, wobei man das gar nicht vergleichen kann mit den Mengen, die es in einem Weingut gibt. Ja, also wir haben hier Höchstflaschenzahl von 1000 oder 1100 Flaschen pro Sorte. Wir haben aber teilweise 200 Flaschen bloß. Das macht es halt sehr exklusiv. Und von Anbeginn waren diese Weine eigentlich für die Winzerschaft gedacht. Mhm. Weil seit 7 Jahren nerven mich meine Kunden und sagen, ja, wie schmeckt denn der Wein? Und dann sage ich dem Winzer, ja, du musst es anbauen, damit du weißt, wie es schmeckt. Ja. Aber sozusagen den Winzer dazu bewegen, dass er diese Weinreben kauft, will er vorher mal probieren, ob das zu seinem Stilistik passt. Mhm. Und da wurde ich sozusagen schier gezwungen, noch Wein aus diesen Mutterstöcken zu machen. Aus dem heraus haben wir jetzt ein paar mehr Flaschen, wie nur für die Winzer und für mich. Und das bieten wir jetzt natürlich über unseren separaten Online-Vinothek schmeckensiegeschichte.de jedem an, der sowas mal probieren möchte.
Schön. Also Sie machen den Wein tatsächlich auch selber. Sie sind ja dann wirklich ein Jack of all trades, sagt man im Englischen, ein Tausendsasser. Wie viel Zeit kostet Sie das ab Ihres Hauptberufes? Das ist ja auch mal interessant zu wissen, finde ich, wenn man sich da so reinversetzt. Das ist ja, ich finde das immer sehr spannend, wie Menschen wie Sie dann das alles handeln.
Ja, also mehr, wie ich zu Anfang dachte, definitiv. Es ist auch teurer geworden, wie ich zu Anfang dachte. Ich sage immer, andere Leute sammeln alte Autos oder alte Uhren, ich sammle alte Rebsorten. Unter der Prämisse muss man das einfach akzeptieren. Ich habe das Glück, eine gute Mannschaft zu haben, gute Mitarbeiter. Und kann mir immer wieder auch mal die Freiheit nehmen, für dieses Projekt tätig zu sein. Es ist natürlich begleitet an Wochenenden, an morgens vorher, abends nachher nochmal. Geistig beschäftigt es mich eigentlich immer, ständig. Es ist ja ein Teil meines Berufes selbst. Ich befasse mich ja schon immer mit Rebsorten, ja, und klar. Klonen von Rebsorten will ich gar nicht drauf eingehen. Also das ist ein Teil meines Berufes schon. Ja. Und es verleitet mir eine gewisse Aufmerksamkeit in der Winzerschaft, wenn ich mit solchen Spezialsorten am Markt bin. Mhm. Also insofern ist das auch ein Teil dieser Rebschule. Das ist da mit drin. Das Weinmachen selbst geht in Kooperation mit Partnerwinzern. Mhm. Das mache ich nicht gänzlich alleine. Dazu würde mir die Zeit fehlen. Auch das geht nicht mehr, obwohl ich den Beruf gelernt habe. Ich habe Weingut Bassermann, ja, dann meine Lehre gemacht. Das ist ja schon nicht, das ist ja schon namhaft. Und der heutige Uli Mell, der dort noch tätig ist, mit dem habe ich auch ein Jahr zusammen Praktikum gemacht. Also ich war Lehrling und er kam gerade frisch von Geisenheim. Nee, es ist einfach ein Stück weg schon ein Teil meines Geschäftes und meines Lebens. So. Ist es integriert, ist nicht gänzlich was anderes. Insofern kann ich es immer wieder integrieren. Aber ja, man wächst da rein und hab Gott sei Dank mit meiner Frau auch da einen Partner, der dafür Verständnis hat, dass ich dann am Wochenende nicht zu Hause bin, sondern irgendwo in Deutschland, irgendwo für eine Weinprobe oder sonst was unterwegs bin.
Ja. Dafür sind wir Ihnen auch dankbar. Ich glaube, es braucht immer Visionäre und immer Menschen, die dafür viel geben, dass man solche schönen Projekte wirklich dann auch am Markt findet. Wenn ich jetzt als Weintrinker das jetzt interessant finde, Sie haben gesagt, schmeckensiegeschichte.de, wie kann man denn noch auf Ihr Projekt aufmerksam werden? Sie haben eben schon gesagt, auf unserer Website findet man den Nachweis. Wie lautet die Website?
Das ist einfach historischerebsorten.de.
sehr einfach zu merken.
Ja, ja. Wird auch, also kann man schreiben, wie man will, man kommt immer dahin. Der Begriff historische Rebsorten gab es vor unserem Projekt nicht. Okay. Also Sie haben lesen können, alte Rebsorten, alte Weine und sowas. Ja. Aber dieses historisch in Verbindung mit Rebsorten ist sozusagen eine Wortfindung, die es vorher nicht gab, weil sie auch keinen Sinn gemacht hat. Ja. Das hat erst mit dem Andreas Jung und die Art und Weise, wie er die Reben erforscht, sozusagen ein Bild gegeben. Okay. Deshalb gibt es diese Wortfindung, seitdem wir das Projekt machen.
Wenn ich mir jetzt das Sortiment anschaue, finde ich natürlich auch Weine und Nummern, die mir jetzt vielleicht gar nichts sagen, aber ich mich da interessiere für die Stilistiken. Wie ist denn die Bandbreite der historischen Rebsorten, die Sie anbieten als Wein, also eine aromatische Bandbreite, sage ich jetzt mal. Gibt es da jetzt nur Rotweine, die sehr tanninreich sind? Oder damit der Konsument oder der Zuhörer zu Hause eine Vorstellung davon bekommt, was er alles probieren kann, in welche Richtung er sich begeben kann?
Nein, also Vielfalt. Unser Projekt stellt Vielfalt dar. Es ist nicht Coca-Cola, es ist nicht McDonald's, es ist genau das Gegenteil. Man hat mit dem, dass man sich auf Vielfalt einlässt, immer so ein kleines Risiko an der Hand, hat immer so eine kleine Wundertüte. Die Sorten, die wir anbieten, sind so breit wie der Geschmack selbst. Wir haben, wenn wir auf das Paket, was wir jetzt da ja geschnürt haben für Ihre Zuhörer, einen Kleinberger, das eher ein schlankerer Typ ist. Wir haben einen Grünfränkisch, der Frucht, aber trotzdem eine Cremigkeit besitzt. Und wir haben einen weißen Traminer, der wirklich ganz sanft von der Säure ist, aber trotzdem volles Volumen hat und auch, wie man so Druck hat. Ich will es gar nicht näher beschreiben. Also allein schon bei diesen drei Sorten ist Unterschied da. Super. Wir gehen aber dann auch noch in die Variation der Süße und Trocken, das gibt es dann. Mhm. Und bei den Rotweinen haben wir geschmeidig weiche, wie so ein Schwarzurban, aber auch fordernde Rotweine wie der Hartblau oder der Fränkische Burgunder. Also es stellt die komplette Bandbreite dar. Ja. Kombiniert mit unterschiedlichen Aromenwahrnehmungen. Ich bin aber kein Freund, um den Leuten zu sagen, dass sie oben links ein Aprikotönchen haben und da unten so. Das interessiert mich nicht, sondern soll jeder selbst so seinen Geschmack finden. Ja. Der eine sucht den weicheren Typ, der andere will mehr das Knackige haben. Da kann jeder so auf die Suche gehen. Verrückterweise wird es nie wieder gleich. Mhm. Neues Jahr, neues Spiel. Man geht also immer so ein bisschen auf Entdeckungsreise. Wenn man das sicher haben will, dann muss man so ein Probierpaket mal probieren und gleich sich dann an den Wein nochmal klammern und nachbestellen, der besonders gut schmeckte, weil logischerweise mit dem nächsten Jahrgang kann das wieder anders aussehen. Oder wenn mir der Wein nicht schmeckt, kommt er es gar nicht in die Flasche. Das heißt, alles, was so aussieht mit dem großen Wappen vorne drauf und der Nummer drauf, sind immer Weine, die erst noch mal über meine Zunge gehen. Mhm. Und was mir einfach nicht schmeckt, fülle ich nicht ab. Ja. Das kann ich mir leisten, weil mein Hauptgeschäft ja nicht der Wein, sondern die Pflanzen sind.
Mhm. Das ist ja ein Luxus, aber das ist für die Zuhörer und für die Käufer sicher auch ein Qualitätsmerkmal, nach dem sie gehen können. Ja. Sie sprechen das Etikett an. Da haben wir die Buchstaben HR, das steht sicherlich für historische Rebsorten, würde ich meinen. Und das griechische Omega, wenn ich das richtig ziffere. Ja. Ja. Schon lange her, dass ich das mal nochmal gesehen habe. Wie spielt das Omega denn da rein?
Ja, Sie sind am Anfang, wenn Sie sich überlegen, Sie wollen das aufbauen, Sie brauchen ja auch ein bisschen Marke. Marke braucht ein Logo, Logo muss klein und groß gemacht werden. Also man hat da gewisse Aufgaben, was ein Logo zu erfüllen hat. Natürlich ist historische Rebsorten mein Kind. Insofern findet man immer wieder so gewisse Attribute meines Berufes da drin, wenn man genau hinterfragt. Wenn Sie da drauf schauen, sehen Sie, dass das H und das R verbunden sind. Mhm. Sie sind fest verbunden und Sie werden sozusagen dieses verbundene Glied wird durchschlagen durch dieses Omega, durch den Omega-Bogen. Und dann ist das Ganze mit einem Wappen noch so umrandet. Jetzt muss man wissen, Weinreben werden veredelt. Ja. Da werden also zwei Hölzer zusammengesteckt. Mhm. Und der sogenannte Veredlungsschnitt hat die Form eines Omegas. Ah. Also wenn Sie jetzt da genau drauf schauen, ist im Prinzip dieses Logo die grafische Darstellung einer veredelten historischen Rebsorte.
Also, das ist der Kniff dahinter, nicht schlecht.
Das ist der kleine Kniff dahinter. Also wir haben uns wirklich bis ins Detail überlegt und nicht irgendwie da fiktiv was gemacht, weil wir so einen tiefen Anspruch haben. Und das ist das, also, dass da auch wieder so ein Stück weg mein Beruf, die Rebveredelung, in dem Logo mit drin ist.
Also den Anspruch merkt man total, auch in der Leidenschaft, mit der Sie sprechen. Das finde ich wirklich beeindruckend und sehr spannend. Wie stellen Sie sich die Zukunft denn der historischen Rebsorten vor? Sie sagen, Sie machen hier selber Wein, aber natürlich in begrenzter Menge einfach aufgrund der Begebenheiten. Sprachen aber auch schon von Winzern, die mit Ihnen kooperieren. Wie wird das in Zukunft ablaufen? Was ist das Ziel? Wollen Sie, dass es Winzer gibt, die nur historische Rebsorten anbauen, oder soll das ins Sortiment aufgenommen werden? Was ist da Ihre Vision?
Ja, nee. Der Winzer hat ja seine eigene Darstellung, seinen eigenen Kern, seine eigene Marke. Die wird er niemals verlassen. Ja? Ich beschreibe historische Rebsorten oder vergleiche es mit Theater. Auf der Bühne stehen der Winzer. Und der Spotlight des Winzers kann eine historische Rebsorte sein. Ein Winzer macht Handwerk. Ein Winzer hat Tradition. Ein Winzer ist regional verhaftet. Das sind alles Attribute, die er noch besser herausarbeiten kann, wenn er mit einer historischen Rebsorte am Markt steht. Unabhängig davon, dass er ein Alleinstellungsmerkmal hat und, das ist neu. Also er kann mit einer historischen Rebsorte sich, sein Weingut und seine anderen Rebsorten hervorheben. Das ist der Spotlight. Im Rahmen des Projektes, wo die ganzen Winzer sozusagen in dem Projekt mit drin sind, drehen wir das um. Dann stehen die ganzen Rebsorten auf der Bühne und vor ihnen haben sie das Publikum. Und die Winzer sind das Spotlight. Ja, also nur so grafisch darzustellen. Und dann wird sozusagen diese Rebsorten nochmal betont und hervorgehoben mit dem, dass viele oder namhafte Winzer solche Sorten anbauen und damit auch mit Wert aufladen. Also so müssen Sie sich vorstellen, ist das ein Zusammenspiel zwischen den Winzern und den Rebsorten. Das muss für jeden einen Vorteil geben. Ja, jeder muss einen Vorteil haben, damit das Ganze fruchtet und gedeiht. Weil das Projekt, in dem wir uns hier beschäftigen, ist nicht irgendwie staatlich subventioniert, sondern es braucht letztendlich eine Wirtschaftlichkeit. Und deshalb muss es auch sich irgendwo im Konzept wirtschaftlich darstellen lassen. Und ich glaube, das tut es. Das gibt eine reine Win-Win-Situation. Die Sorten gehen zurück in den Anbau und der Winzer hat neue Möglichkeiten, seinen Kunden was Neues und was Extravagantes zu präsentieren. Weil wir haben keine Millionen-Budgets. Am Schluss sind wir auf die Winzer angewiesen, die draußen, jeder als Einzelkämpfer, seine Weinkunden wieder darauf aufmerksam machen. Ja. Gebündelt wird das Ganze auf der Projektseite historische Rebsorten, wen es interessiert. Und auf der Online-Vinothek werden ausgesuchte Weine dargestellt zum Verkosten. Aber jeder Zuhörer kann sich auf historische Rebsorten einmal mit der Rebsorte beschäftigen und findet dann bei der Rebsorte die Winzer, die die Sorte anbauen. Und umgekehrt kann er auch schon die Weingüter finden, die die Sorten anbauen. Wenn er das Weingut anklickt, kann man erkennen, welche Rebsorte in diesem Weingut angebaut werden.
Super.
Also es gibt so eine Verknüpfung. Schön. Und das ist eigentlich das, wo ich hin will. Leider bin ich ein paar Jahre zu alt, um da vielleicht die guten, richtigen Früchte zu ernten mit 56. Auch, glauben Sie mal, Rebezüchtung ist eine ganz, ganz langwierige Sache. Mhm. Und also das, bis das im Markt drin ist, also diese 18 Jahre, um jetzt mal den ersten Wein zu haben, bis das jetzt bei den Winzern sozusagen Fuß fasst und reingeht, das sind 10, 20 Jahre nichts. Das ist also... Nur wollen wir jetzt die Leute nicht noch 20 Jahre warten lassen, bis ihr Winzer ihres Vertrauens den Wein hat, sondern sie können sofort loslegen, können sofort probieren.
Genau, auf historischerebsorten.de.
Und schmeckensiegeschichte.de.
Perfekt. Und dort haben Sie auch ein Paket zusammengeschnürt für die Zuhörer. Vielleicht, Sie haben die Rebsorten schon vorgestellt, die drin sind, auch den Geschmack schon beschrieben, das ich wunderbar finde. So kann jeder jetzt schon sich ein Bild darüber machen, was ihn da erwartet. Können Sie vielleicht nochmal kurz die Rahmenbedingungen zu diesem Paket nochmal darstellen für die Zuhörer?
Rahmenbedingungen?
Also im Sinne von wie viele Weine, zu welchem Preis?
Ja, also Qualität? Wir haben immer, also mit einer Flasche, also man steht auf zwei Füßen und zwei Beinen. Also haben wir pro Sorte zwei Flaschen gemacht. Die erste zum Testen und die zweite Flasche, um dann nochmal nachzutesten oder mit Freunden oder so was mal zu zeigen. Und haben uns da, mein Gott, momentan ist ja durch Weißwein stärker nachgefragt wie Rotwein, haben auch dem einfach den Gusto entsprochen und haben mit dem Kleinberger, Grünfränkisch und dem Weißen Traminer deshalb auch drei spannende Sorten hineingetan, weil jeder eine eigene Geschichte hat. Genau. Das Ganze bepreisen wir mit einem kleinen Rabatt, sodass man da mit 65 Euro im Prinzip dann zuschlagen kann. Super. Und hat mal so eine erste. Wir nehmen sozusagen das Risiko, was ich ja gesagt habe, diese Wundertüte und minimieren das Risiko für ihre Zuhörer damit mal. Mit der Hoffnung, dass wir da vielleicht auch Weintrinker gewinnen, die dann immer wieder dazu hinkommen, vielleicht auch noch andere Weine zu probieren. Die Weine sind nicht günstig, definitiv. Aber wie ja schon beschrieben, es sind meistens kleine oder Kleinstmengen. Und wir geben uns deshalb auch alle Mühe, dem Preis gerecht zu werden.
Natürlich. Nee. Und ich habe ja auch schon einige verkosten dürfen und war auch sehr angetan. Dazu werde ich im Outro noch mal ein bisschen mehr erzählen über meine Erfahrungen damit. Ich werde auch noch mal auf den sozialen Medien die Weine noch mal vorstellen. Es wird dann noch mal ein Verkostungsvideo zu einem oder zwei der Weine geben. Insofern könnt ihr euch zu Hause da auch ein Bild darüber machen. Apropos Bild, wir haben gerade über das Etikett gesprochen. Das ist natürlich jetzt nicht zu sehen für die Zuhörer. Dann sollten sie auf Instagram und Facebook vorbeischauen. Dort findet ihr auch ein Foto der Etiketten. Und ich bedanke mich für die Gelegenheit, so ein Paket anbieten zu können. Ich finde 6 Flaschen Wein für 65 Euro mit so einer Geschichte hinten dran, mit dieser Exklusivität, die Weine ja auch mit sich bringen, einen absolut fairen Preis. Und da denke ich, werden hoffentlich einige zuschlagen und die Welt der historischen Rebsorten entdecken.
Das hoffe ich auch.
Das hoffe ich auch. Insofern, Herr Martin, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, für die Einladung hierher und ich wünsche Ihnen alles Gute mit dem Projekt.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und den Zuhörern viel, viel Spaß mit unseren Weinen.
Das werden Sie auch nicht haben. Danke sehr.
Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können über die historischen Rebsorten. Ich finde es ein sehr spannendes Projekt und die Weine haben mich wirklich überzeugt, weil eben so viel Geschichte dahinter ist, weil man eben mal ein bisschen was anderes trinken kann und quasi lernen kann, wo das ganze Weinding überhaupt herkommt, wo die Ursprünge sind. Ja, sehr schöne Geschichte. Und euch kann ich jetzt ans Herz legen, das Weinpaket zu bestellen. Das findet ihr auf www.shop.historische-rebsorten.de. Den genauen Link zum Paket habe ich in die Shownotes gepackt. Also einfach in einem Podcast-Player gucken, in die Shownotes gehen, draufklicken und dann kommt ihr schon zu dem Weinpaket, das wir mit einem speziellen Rabatt anbieten können. Sonst gibt es diese Weine so für den Preis nicht. Da hat Herr Martin was Schönes ausgehandelt und ich glaube, das ist super für euch, um mal reinzuschnuppern. Könnt ihr auch ein bisschen was davon vielleicht mal mit Freunden trinken, die sich für Wein interessieren. Das haben die sicher noch nicht getrunken. Dankeschön fürs Zuhören, für die Treue. Liked und kommentiert die Instagram-Beiträge, das hilft mir sehr weiter und schreibt mir eine gute Bewertung bei iTunes, das würde mich sehr freuen und hilft dem Podcast sehr weiter. Also wenn ihr die Folge mögt und den Podcast mögt, dann lasst bitte euer Feedback da, das hilft mir und natürlich freue ich mich auch über Feedback und auch über konstruktive Kritik, ist immer wieder sehr gern gesehen. Also ja, tretet in Aktion mit mir, ich freue mich auf euer Feedback und darauf mit euch zu kommunizieren. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Weinzeit. Bis dahin, bye bye.